sehe einige neue Gesichter, sind noch einige dazugekommen, die gestern nicht da waren. Sehr schön. Und jetzt fortsetzen in dieser kleinen Lehrreihe hier über die Vorbereitungen, die notwendig sind auf die kommende Zeit, auf die Herausforderungen unserer Zeit. Ich weise darauf hin, diese Botschaften aus technisch-organisatorischen Gründen werden nicht aufgenommen.
Doch, doch.
Jetzt doch. Sie werden doch aufgenommen. Ich wollte euch gerade ermutigen, besonders gut zuzuhören. weil ihr die nicht nachhören könnt. Aber jetzt höre ich, es wird doch aufgenommen. Okay, da müsst ihr schauen, wie ihr dann irgendwie an die Aufnahme dann kommt. Auf jeden Fall biete ich auch an, das will ich auch irgendwann heute Abend oder so noch bekannt geben, die Unterlagen, die Schriftstellen, das Konzept zu meiner Lehrreihe, das biete ich an, das kann ich euch zuschicken, kostenlos als PDF-Datei, dann kann man das nochmal nachlesen und die Bibelstellen. Und in dem Konzept in aller Regel ist viel, viel mehr drin, manchmal auch was ganz anderes, als was ich hier gemacht habe. Also auf jeden Fall ist es eine Hilfe und eine Bereicherung. Okay, jetzt lasst uns weitergehen. Gestern haben wir angeschaut, ein bisschen das Ziel der Reise, der Plan Gottes für die Gemeinde. Die Gemeinde soll wiederhergestellt werden, das ursprüngliche Bild und all das, was die Gemeinde geschwächt hat, was sie gelähmt hat, was sie abgelenkt hat, was sie gehindert hat, in ganzer Fülle mit Gott zusammenzuarbeiten. All das wird offenbar werden und es wird Stück für Stück ausgesondert, aussortiert werden. Und die Gemeinde wird in völlige Übereinstimmung kommen mit dem Heiligen Geist. Oder sagen wir zumindest, ist der heilige Überrest. Ein Teil der Gemeinde wird auch einen ganz anderen Weg gehen, was wir uns weiter anschauen werden. Aber bevor Jesus wiederkommt, wird es eine Gemeinde geben, die ihn repräsentiert, die sich hinstellen kann, so wie Jesus, der gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und sie wird zu der Welt sagen, wenn ihr wissen wollt, wer Gott ist und wie Gott ist, dann schaut uns an, kommt zu uns, seht, wie wir leben, seht unseren Lebensstil, seht unsere Beziehungen, seht unsere Familien, seht unsere Kinder, seht unsere Ehen, kommt zu uns und dann seht ihr, wie Gott ist. Die Gemeinde wird in diese Reife, in diese Herrlichkeit, in diese Klarheit kommen. Und es ist so absolut notwendig, dass wir aus dem Worte Gottes das sehen, weil das ist die Quelle unserer Inspiration, unserer Ermutigung. Wenn wir herumschauen und sehen unseren Zustand, sehen den Zustand des Volkes Gottes, wir können manchmal nur verzweifeln und können denken, ja, geht's denn noch? Und haben so viel Grund, irgendwie einfach unzufrieden zu sein, heilig unzufrieden zu sein. Aber wir wollen unser Herz bewahren, dass wir nicht negativ werden, dass wir nicht entmutigt werden, dass wir nicht Fehler sehen, um uns irgendwie daran zu ergänzen, sondern dass all diese Dinge irgendwie dazu da sind, dass wir ins Gebet gehen, dass wir Beter werden, dass wir Priester werden und dass wir stehen für den Plan Gottes und sagen, Gottes Plan muss und wird sich erfüllen. Weil Gott Gott ist, weil Gott treu ist und weil er größer ist als das, was wir im Moment sehen. Das ist so wichtig. Das Wort Gottes sagt das. Aus der Schrift, Römer 15, aus der Schrift kommt Hoffnung. Und wir müssen in der Schrift diesen Plan sehen, der herrlichen, wiederhergestellten Gemeinde. Das ist sehr versteckt und wer das nicht sorgfältig studiert, kann das schnell überlesen. Aber solche kleinen Verse wie Matthäus 24, 14, das Evangelium des Reiches wird verkündigt werden zu einem Zeugnis. Das heißt, mit Beweiskraft der ganzen Welt, allen Nationen und dann wird das Ende kommen. Das zeigt uns, dass mitten in dieser Zeit der großen Bedrängnis, des großen Durcheinanders, der großen Verwirrung und des Abfalls und der irdischen Gerichte Gottes, mitten in dieser Zeit gibt es doch eine Schar, ein Volk Gottes, das klar ist und das sich um den Auftrag kümmert und das rausgeht und die Ernte einbringt, die große Ernte, die kommen wird, ganz am Ende. Jesus sagt, die Ernte ist am Ende der Zeit. Man muss sich mit diesen Dingen beschäftigen und hineinschauen in das Wort Gottes und so lange dahin verharren, bis aus dem Wort wirklich Hoffnung kommt, die uns trägt und die uns standhaft macht, nicht der Entmutigung und der Resignation anheimzufallen. Aufzugeben, resigniert zu sein, ist einfach, dafür braucht es nicht viel. Aber um in Ermutigung zu bleiben, um im Glauben zu bleiben, um in Hoffnung zu bleiben, müssen wir kämpfen. Und wir kämpfen mit den Waffen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist vor allen Dingen sein Wort, das Schwert des Geistes. Jetzt lasst uns bitte gehen zu Jesaja Kapitel 60 und wir schauen uns hier eine ganz, ganz wichtige Schriftstelle an zu unserem Thema. Weil wir hier in zwei Versen zusammengefasst, so komprimiert, wie es dichter nicht gehen kann, beide Schriften, die Entwicklung der Gemeinde und das, was in der Welt geschieht, und gleichzeitig aber auch der Appell Gottes an unsere Reaktion. Und dann lesen wir in Jesaja 60, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hier haben wir beide Trends, mit denen wir es zu tun haben. Diese zunehmende Finsternis über den Völkern und wir haben die kommende und die zunehmende Herrlichkeit Gottes über seinem Volk. Beides zusammen spielt sich ab. Manche Leute, wenn sie von Endzeit sprechen, sie sagen nur, alles wird immer schlimmer und alles wird furchtbar und es wird schlimmer, es wird extrem herausfordernd. Aber das ist nur eine Seite. Und die andere Seite, für die, die sich nach Gott ausstrecken, das Licht, die Klarheit, die Gegenwart Gottes, die Erweise seiner Macht werden zunehmen. Weil Gott sich zeigen wird und der Vater wird seinen Sohn vor den Augen der ganzen Welt rehabilitieren und wird die Lügenmäuler derer, die Lügen und Halbwahrheiten, was auch nichts anderes als Lügen sind, über seinen Sohn, er wird diese Lügenmäuler stopfen. Und er wird die Wahrheit über die Herrlichkeit seines Sohnes und über den rechtmäßigen Anspruch, dass er herrschen darf und herrschen soll, diesen Anspruch wird Gott deutlich machen. Er ist Gott und er regiert und er kümmert sich nicht um Mehrheiten, sondern er kümmert sich um seine eigene Herrschaft und die wird er aufrichten. Der Plan Gottes steht und Gott sucht Menschen, die sich an ihn hängen und die sagen, egal wie es mit mir aussieht, egal wie es mit meiner Gemeinde aussieht, egal wie es mit dem Land aussieht, ich will ein Teil sein von Gottes Antwort. Ich will ein Teil sein von denen, mit denen Gott rechnen kann, mit denen Gott bauen kann, mit denen Gott diese Entwicklung weiter voranbringen kann. So, wir haben das Licht, das immer mehr zunimmt. Wir haben die Verheißung, die Herrlichkeit Gottes kommt auf die Gemeinde. Das, was die Herrlichkeit zurückhält, ist die Vermischung mit den Kräften und Ideen und Weisheiten dieser Welt. Das ist, was Gott zurückhält. Und deswegen scheint sein Licht und diese Dinge werden offenbar werden und werden ausgesondert werden, auch wenn das einen Kampf kostet. So wie Gideon die Götzen seines Vaters niedermachen musste und wusste, das ist eine große Herausforderung und das bringt ihm Probleme. Aber es war notwendig für das Volk Gottes. Es war notwendig und es ging nicht darum, was sein Vater da getan hat. Es ging darum, was will Gott tun, sein himmlischer Vater. Was will der tun im Land, in der Nation? Und er wurde mutig, obwohl er so ein Angsthase am Anfang war. Er wurde mutig und stark durch Gott. Und er ließ sich gebrauchen, um Bollwerke auszuräumen und Bahn zu machen für Gott. Und das ist, worum es geht. Und solche Menschen sucht Gott heute. Und sie müssen fest sein, sie müssen stark sein, sie müssen ihn kennen, sie müssen in ihm gegründet sein, sie müssen frei sein von so vielen Dingen, die die anderen sich noch erlauben. Sie müssen frei sein von Menschenfurcht, sie müssen frei sein von dem Verlangen nach Ehre und nach Ansehen und beliebt sein und viele Anhänger haben oder irgendwie solchen Dingen. Sie müssen frei sein von all diesen weltlichen Motiven und Absichten, müssen frei sein. Ich stehe für Gott, ich stehe für ihn, für seine Wahrheit, für sein Reich. Und wenn ich auch der Einzige sein sollte, was nicht der Fall ist, es werden viele sein, aber wir brauchen die Gesinnung, dass wir sagen, wir stehen und wenn niemand sonst aufsteht, ich stehe auf. Das ist die Reaktion, die hier beschrieben ist. Da ist diese Finsternis, die immer mehr zunimmt Und da ist die Herrlichkeit, die immer mehr zunimmt. Und beides verlangt eine Reaktion. Wenn ich einfach nur so zur Tagesordnung übergehe und sage, ja, gut, es wird immer dunkler, aber es wird auch immer heller werden und das Licht Gottes scheint, schön, okay, gut, fertig. Nein, nicht fertig, sondern wenn das so ist, dann fordert das eine Reaktion. Es fordert, dass wir darauf aktiv zugehen. Hier heißt es, steh auf und werde Licht. Zwei wichtige Reaktionen, die es braucht, um Schritt zu halten und den richtigen Trend zu folgen, um von der Resignation, der Dunkelheit und der Entmutigung fortgetragen zu werden, braucht es keine Reaktion. Es braucht einfach nur ein passives Abwarten und sich gehen lassen und sich aufgeben und mitschwimmen mit dem Strom. Es braucht nichts weiter. Aber um Teil zu sein von diesem Werk Gottes, der Wiederherstellung, der herrlichen Gemeinde, braucht es diese aktive, diese Initiative. Wir stehen auf. Das ist ein Aufstand. Ich glaube, das ist, was der Heilige Geist in unseren Herzen mobilisieren möchte. Einen Aufstand gegen den Status quo. Ja, es sieht nicht gut aus. Aber das ist nicht das Ende. Und Gott hat gesprochen und Gott wird Dinge verändern. Und deswegen sind wir positiv und sind aktiv und wir sind ermutigt. Und wir sagen nicht einfach, naja, mal sehen, ob das stimmt. So viele Leute sind entmutigt, weil sie über die Jahrzehnte alle möglichen menschlichen oder halbmenschlichen Prophetien über gewaltige Dinge, die da kommen werden, gehört haben. Und sie sind resigniert und sagen, ja, wo ist das jetzt alles geblieben, was uns verheißen ist? Und vielleicht vieles oder manches davon war wirklich nicht aus dem Geist, war menschliches Wunschdenken. Aber wir haben das Wort. Wir haben das Wort. Und dieses Wort muss in uns diese Reaktion hervorbringen. Wenn das Wort diese Reaktion, ich stehe auf, ich bin aktiv, ich wehre mich gegen Entmutigung, ich wehre mich gegen Lähmung, ich wehre mich gegen Resignation, ich wehre mich gegen Passivität. Wenn das Wort das nicht mehr in uns bewirken kann, dann werden wir Teil werden von Gottes Problem. Und wir haben die Chance verpasst, Teil zu sein von Gottes Antwort. Und das ist unsere Berufung. Dass wir aktiv sind und wir stehen auf, wir wehren uns, dass wir einfach irgendwie getrieben werden von, naja, die Dinge sind schlimm, früher war es besser und jetzt ist es halt so, wir können auch nichts mehr machen. Doch, wir können etwas machen. Wir können kämpfen, dass in uns Ermutigung bleibt. Und das ist das vielleicht das eins der wichtigsten Dinge, weil ohne Hoffnung gehst du nicht mehr vorwärts. Ohne Hoffnung stimmst du nur noch zu. Ja, ich weiß, was die Bibel sagt. Aber es bewirkt nicht mehr einen Kampfgeist. Es bewirkt nicht mehr eine Schubkraft. Es bewirkt nicht mehr eine Motivation, dass du vorwärts gehst, sondern du lässt dich treiben. Und da müssen wir Acht geben, dass wir alles in Anspruch nehmen, was Gott uns anbietet, um in diese aktive Haltung zu kommen, dass wir aufstehen. Wir stehen auf gegen alle Lähmung. Gegen alle Resignation, gegen alle Hoffnungslosigkeit. Wir stehen auf und sagen, Gott ist größer. Gott ist noch nicht am Ende, er ist noch nicht fertig. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und ich werde Teil sein von dem. Und ich werde mich da hineinbewegen. Und ich werde ein Teil sein von Gottes Antwort. Halleluja, Halleluja. Das ist so wichtig, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes benutzen. Wohin haben wir gesungen und eine Zeile in diesem wunderbaren Lied, was ich sehr, sehr schätze, hat mir nicht ganz so gefallen und da heißt es, überwind unsere Schwachheit, damit wir aufstehen zum Kampf. Das Wort Gottes sagt etwas anderes. Das Wort Gottes sagt, wir stehen auf und wir werden stark im Kampf.
Amen.
Wir werden stark im Kampf. Indem wir beginnen zu kämpfen, werden wir stark. Nicht, Gott, hier sehen wir sind schwach, tu etwas in uns und bau uns auf und mach uns stark und wenn wir stark geworden sind, dann werden wir kämpfen. Nein, in aller Schwachheit stehen wir auf, so gut wir das können. Wir fangen an zu kämpfen und im Kampf werden wir stark. Im Kampf, indem wir uns wehren, indem wir uns positionieren, indem wir erklären, was wir wollen und was wir nicht mehr wollen und aktiv werden und uns verbinden mit dem Willen Gottes. Indem wir kämpfen, werden wir stark. Wir werden nicht stark, indem wir abwarten und wissen, ja, Gott ist der Allmächtige und irgendwann wird er uns stark machen und irgendwann an einem irgendwann Tag werden wir auch aufstehen. Nein, wir stehen jetzt auf. Wenn wir jetzt nicht aufstehen, wir werden nie aufstehen. Wenn wir jetzt nicht aufstehen, wir werden nicht aufstehen. Es ist nicht etwas, was Gott tun muss, sondern nach dem, was er getan hat, am Kreuz von Golgatha, mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sind wir dran zu reagieren. Wir sind dran. Nicht wir warten auf Gott, sondern er wartet auf uns. Das ist eine völlig andere Sichtweise. Ja, ich wünsche, endlich kommt die große Erweckung, endlich erfüllt sich, was Gott versprochen hat. Das klingt so doll, aber es ist total passiv und es ist voller Unglaube und vor allen Dingen ohne Verantwortung. Wir übernehmen nicht die Verantwortung, die wir übernehmen sollen. So, Gott ruft uns auf, dass wir aktiv werden, dass wir gefüllt sind mit Hoffnung. Hoffnung aus den Schriften. Nicht aus, was Menschen gesagt haben, sondern was der Heilige Geist lebendig gemacht hat in deinem Geist, indem du das Wort Gottes studierst und darüber nachsinnst und damit Zeit verbringst. Und er macht es lebendig in uns. Und dann ist da eine Kraft in uns, die uns trägt. Und wir sind nicht darauf angewiesen, von anderen Leuten gezogen zu werden, sondern wir werden andere ziehen. Aber nicht ein Leben lang sie in uns herziehen, sondern sagen, du kannst selber aufstehen, du kannst selber stark werden, du kannst selber dich erheben und fest werden in Gott. Du kannst stark werden in ihm und du kannst eine gesunde Unabhängigkeit entwickeln, wo du sagst, ich bin nicht davon abhängig, welche Atmosphäre meine geistliche Umgebung, meine geistliche Heimat, meine Gemeinde mir bietet. Ich bin nicht davon abhängig, ich bringe meine eigene Atmosphäre mit. Und das ist eine Atmosphäre der Ermutigung und der Zuversicht und der Stärke und der Gewissheit. Und ich tue alles, um das zu kultivieren. Und ich bin wachsam, dass das mir nicht gestohlen wird. Ich bin wachsam, dass das nicht aus meinem Herzen genommen wird. Und dass mein Tempo sich nicht verlangsamt, sondern dass ich einen geraden, klaren Weg gehen kann. All das verstehe ich mit diesem kleinen Wort. Steh auf. Steh auf. Wir müssen aufstehen. Diese Lähmung, dieses Niedergeschlagensein, dieses Hoffnungslose ist um uns herum und es redet jeden Tag zu uns. Und es will uns klein machen, es will uns irgendwie unseren Radius enger machen, es will uns unsere Perspektive nehmen, es will uns die Sicht nehmen, wer sind wir eigentlich, was hat Gott uns gegeben, wofür hat Gott uns gesetzt, was hat er uns beauftragt. Und wir stehen auf gegen diese Vernebelung, dieses, du hast schon genug gekämpft, jetzt lass die anderen mal dran. Jetzt ist mal Zeit, dass du dich zurücksetzt und jetzt sollen die anderen mal, du hast schon so viel getan und da ist so wenig mehr rausgekommen und jetzt lass einmal die anderen. Nein, das ist eine falsche Haltung, das ist eine verkehrte Einstellung. Wir sind gefragt und wir nehmen alles in Anspruch, was Gott uns anbietet, um aufzustehen. Wir stehen auf und wir kämpfen jeden Tag neu diesen Kampf, um in Ermutigung und um in Hoffnung zu bleiben. Das Schlüsselwort ist bleiben. Wir bleiben in der Sicht Gottes, wir bleiben in Ermutigung, wir bleiben in Zuversicht durch das Wort. Hoffnung aus den Schriften. Da kommt die Hoffnung her. Aus den Schriften, Römer 15, Vers weiß ich jetzt nicht. Hoffnung aus Ermunterung und Hoffnung aus den Schriften. Halleluja. Und dann gibt es eine zweite Reaktion, die dazugehört und die noch dazukommen muss. Und die wird hier beschrieben mit werde Licht. Werde Licht. Gott ist Licht. Wo sein Licht scheint, kann die Finsternis nicht zulangen, kann die Finsternis sich nicht breit machen. Die Finsternis wird einfach überwunden, indem das Licht kommt. Wir kämpfen nicht gegen die Finsternis, sondern wir lassen das Licht Gottes leuchten in uns. Und in dem Maße, wie wir das tun, einfach sind wir frei von diesen bremsenden, lähmenden, negativen Einflüssen der Finsternis. Aber diese Finsternis wird zunehmen, aber nicht in uns. David sagt, du machst meine Finsternis hell. Halleluja. So egal, wie viel Dunkelheit da noch ist, wie viel Unglaube, wie viel Verwirrung und Durcheinander da noch in uns ist, das spielt keine Rolle. Wir schauen auf zu ihm. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er hat ein gutes Werk angefangen und hat gesagt, ich bringe es zu Ende. Ich bringe es zu Ende. So, wir müssen diesen Gott kennenlernen, der permanent in uns arbeitet. Er hat nicht nur einmal am Tag deiner Bekehrung in dir gearbeitet, als du eine neue Schöpfung wurdest, einen neuen Geist aus Gott bekommen hast, sondern von diesem Tage an ist er dabei, in dir zu arbeiten. Und du musst verstehen, in welcher Weise du mit ihm kooperierst und ihm Raum machst, sein Werk in dir zu tun. Wir sollen Licht werden. Ich denke, ich belasse es jetzt dabei. Später werde ich noch einmal auf diesen Aspekt zurückkommen, wenn wir über die Kraft der Wahrheit dann sprechen werden. Aber jetzt lass uns einmal, wenn das notwendig ist, damit wir in Klarheit sind, jetzt lass uns einmal einen Blick werfen auf diese Entwicklung, die hier beschrieben wird, dass Finsternis über die Völker sich lagert. Und alle, die schon ein bisschen älter sind als 20 Jahre und schon ein bisschen zurückschauen können, die können sagen, was geschieht in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, ist absolut dramatisch. Es ist nicht dramatisch in dem Sinne, dass Tag für Tag gewaltige und umwälzende Dinge geschehen. Aber wenn wir zurückschauen, 20, 30 Jahre, 40 Jahre, je nachdem wie alt du bist und wie lange du zurückschauen kannst, je älter, umso besser, ja, dann weißt du, du kannst dich erinnern, dass Dinge, die heute hingenommen werden, die heute selbstverständlich sind, vor 20, 30 Jahren sind die ein Skandal gewesen. Wir leben in einer Zeit der Umwälzung. Da ist ein systematisches Werk der Demontage am Werk. Das ist nicht zufällig, sondern da ist ein Plan dahinter. Da ist eine Strategie. Und alles, was himmlisch ist, alles, was göttlich ist, alles, was Schutz gibt, alles, was bewahrt, was heilsam ist, es wird systematisch demontiert, damit Menschen schutzlos sind. Durch die guten Dinge Gottes, wie Familie, wie Ehe, wie Ordnungen, wie alle möglichen Dinge, die Gott hineingegeben hat in die menschliche Gemeinschaft. Diese Dinge werden demontiert, damit der Feind sein Werk der Zerstörung anrichten kann. Und überall da, wo eine Gemeinde nicht voll ist von Gott, voll ist von seinem Wort, voll ist von seinem Heiligen Geist, wird dieser Trend der Verwüstung und der Zerstörung auch hineinkommen in die Gemeinde. Das, was da draußen passiert in der Welt, wenn wir nicht klar abgesondert sind von der Welt, kommt hinein in die Gemeinde. Und wir sehen es an so vielen Stellen. Wir sehen es an den rasant steigenden Scheidungsraten unter Christen und unter christlichen Leitern. Wir sehen heute Dinge, die undenkbar gewesen wären vor 30 Jahren. Dass ein Leiter durchbrennt mit seiner Lobpreisleiterin, mit seiner Sekretärin und kann am Ende das noch dem Volk Gottes als göttliche Fügung verkaufen und er bleibt im Dienst. Und niemand protestiert. Und niemand sagt, das geht doch nicht. Leiter müssen Vorbilder sein. Was werden die jungen Leute sagen, wenn sie sehen, was er da tut und er bleibt im Dienst und er wird nicht diszipliniert und es gibt keine Buße und es gibt kein Anerkennen. Das war total verkehrt. Was für eine Wirkung wird das haben auf die Leute? Das Niveau sinkt und sinkt und sinkt. Und ich kann mich erinnern in meiner Kindheit, Ein Pärchen, das unverheiratet zusammenlebt, war ein Skandal in meiner Kindheit. Heute wird das in vielen Gemeinden akzeptiert. In Gemeinden, die das Wort Gottes haben, die klare Anweisungen haben, wie man mit fortgesetzter, mutwilliger Sünde umgehen muss. Die haben klare Anweisungen aus dem Wort Gottes, aber wir haben ein neues Verständnis von Liebe. Ein neues Verständnis von Toleranz und jeder darf machen, was er will. Und weil jeder machen darf, was er will, macht auch jeder, was er will. Und die Unordnung in weiten Teilen des Volkes Gottes nimmt immer mehr zu. Und heute einen Stand einzunehmen für die Wahrheit, für das ist aber falsch und Gott sagt etwas anderes. Und wir müssen uns halten an seinem Maßstab. Wenn wir sein Wohlgefallen haben wollen, dann müssen wir uns auf seine Seite stellen und müssen mit ihm zusammen diese Missstände so benennen, wie sie nur einmal sind. Und alles tun, um diese Dinge zu verändern. Dieser Stand, diese Entschiedenheit wird heute als gesetzlich und als lieblos gebrandmarkt. So weit sind wir gekommen, dass viele, viele Gläubige Gott nicht mehr kennen, seine Heiligkeit nicht kennen, sein Wort nicht mehr respektieren. Und ohne, dass sie das bewusst wollen, das wär für sie ein Schock, wenn man sagen würde, hey, für welche Seite stehst du eigentlich? Wofür kämpfst du eigentlich? Das ist doch nicht das Werk Gottes, was du da voranbringst. Sie glauben, sie dienen Gott. Und sie machen Tür und Tor auf für die Mächte der Finsternis, in die Gemeinde zu kommen. Und häufig genug von den Kanzeln. Häufig genug von den Kanzeln. Die Verwirrung nimmt immer mehr zu. Und das ist, was das Wort Gottes sagt. Jesus hat gesagt, in dieser Zeit, bevor er wiederkommt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und deswegen wird die Liebe der meisten erkalten. So Liebe, das Halten, Festhalten, das Bleiben in der Liebe, hat etwas zu tun mit Bleiben bei Gottes Maßstäben. Für viele Leute haben die Maßstäben Gottes mit Liebe nichts zu tun. Je weniger Maßstäbe, je weniger Klarheit, je weniger Begrenzung, umso mehr Liebe. Das ist die Denkweise von vielen, vielen Gläubigen. Aber das Festhalten an Gottes Ordnungen, an Gottes Ansprüchen, ist die einzige Möglichkeit, um die wahre Liebe zu behalten, die wahre Liebe zu erhalten in der Gemeinde. Die Liebe erkaltet wegen einer Zunahme der Gesetzlosigkeit. Das bedeutet ein nicht mehr Respektieren der Ordnung Gottes. Und dahinter steht ein falsches Gottesbild, was der Geist dieser Welt dem Volk Gottes beibringt, von einer Liebe, die nicht diszipliniert, die nicht konfrontiert, sondern die so lieb ist, dass sie die Augen zumacht und sagt, Gnade, Gnade, Gnade und alles ist gut. Aber das ist nicht die Liebe. Und ich fordere immer wieder die Gläubigen heraus, die mit solchen Konzepten von Liebe irgendwie operieren. Und ich sage, zeige mir eine einzige Stelle in der Bibel, im Alten oder im Neuen Testament, wo Gott oder seine Propheten oder andere Diener, Boten Gottes, wo sie zustimmen und wo sie nicht protestieren, wo sie nicht konfrontieren, wenn es hier um mutwillige, fortgesetzte Sünde geht. Gib mir ein Beispiel in der Schrift, wo Menschen gegen die Ordnung Gottes verstoßen und nicht umkehren wollen. Und Gott gibt ihnen seinen Frieden und Gott gibt ihnen seine Gnade und Gott gibt seine Bestätigung und drückt sein Wohlgefallen aus. Zeige mir eine einzige Schriftstelle in der gesamten Heiligen Schrift und du wirst sie nicht finden. Es gibt es nicht. Und dann zeige ich dir Dutzende und Dutzende und Dutzende von Schriftstellen, wo Gott entweder vom Himmel her oder durch seine Bote direkt sein Missfallen ausdrückt. Und wo er Menschen, die seine Ordnung verachten und verdrehen und nicht mehr respektieren, wo Gott diese Menschen konfrontiert und stoppt und aufruft zur Umkehr, zur Abkehr von dem bösen Wege. Aber der Geist der Welt kommt in die Gemeinde und er malt ein falsches Bild von Gott, ein falsches Bild von der Liebe Gottes. Wir werden es auch nachher, wenn wir uns um Lehre kümmern, noch einfach mehr anschauen. Aber jetzt ist einfach wichtig, dass wir das als ein Zeichen sehen, als ein Zeichen, dass diese Dinge wirklich, die Gott angekündigt hat, dass diese Dinge wirklich passieren. Die Dunkelheit nimmt immer mehr zu, nicht nur in der Welt, auch in vielen Teilen des Volkes Gottes. Und das führt zu immer mehr Verwirrung, zu immer mehr Kraftlosigkeit, zu immer mehr Planlosigkeit, zu immer mehr Hilflosigkeit und zu immer größerer Bereitschaft, noch mehr Krücken und falsche Konzepte und falsche Prinzipien aus der Welt sich zu borgen in der Hoffnung, dann könnte es doch irgendwann klappen und dann könnte es funktionieren und dann könnten wir damit doch irgendwie Erfolge haben. Lieben, Erfolge werden wir nur haben, wenn wir uns heilig einseitig auf die Ordnung Gottes besinnen und in diesen Ordnung versuchen, unser Leben zu bauen und dann die Leben von anderen Menschen zu prägen. Auf keine andere Art und Weise werden wir die Gunst und den Segen und die Bestätigung vom Himmel haben. Auf keine andere Art und Weise. Was immer Menschen erzählen mögen und was sie für Theorien haben, um das Wort Gottes zu relativieren und zu entkräften, es gilt das, was Jesus gesagt hat. Ihr habt das Gebot Gottes, das Wort Gottes kraftlos gemacht, um eurer Überlieferung willen. Das Wort Gottes verliert seine Kraft wegen Traditionen, wegen Überlieferungen, wegen Ideen über Gott, die nicht aus der Bibel kommen, sondern kommen aus dem Geist dieser Welt. Sie kommen aus einer Täuschung. So, diesen Trend sehen wir und den müssen wir im Auge behalten. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und was wir sehen ist, dass das Böse immer mehr nicht nur verharmlost und entschuldigt wird, sondern sogar das Böse gut genannt wird und das Gut böse genannt wird. Eine völlige Verdrehung, eine Verwirrung, ein Umkehr. Und viele Male im Namen von anerkannten Kapazitäten, die irgendwas herausgefunden haben, die irgendwelche Dinge in die Welt setzen, die so glaubwürdig aussehen und die so viel Autoritäten mitbringen. Lass mich hier mal etwas zitieren, was einfach nur ein Beispiel ist von vielen, vielen solchen Dingen, die heute in unserer Gesellschaft stattfinden, wo im Namen von Wissenschaft einfach Ideologie verbreitet wird. Hier ist ein Zitat aus der Berliner Morgenpost. Ist schon einige Jahre her, aber es ist ein Beispiel für, wie heute gedacht wird und wie heute Meinung gemacht wird und wie Menschen in der Sünde bestätigt werden. Hör mal. Das schreibt dieser Artikelschreiber: Die Zahl der Ehescheidungen 1998 war so hoch wie nie zuvor. Jede dritte Ehe ist demnach zum Scheitern verurteilt. Häufigster Grund: Ehebruch. Laut der Soziologin Helen Fischer haben Menschen ein natürliches Bedürfnis nach prickelnder Verliebtheit. Das stellt diese Soziologin, eine sogenannte Wissenschaftlerin, statt. Soziologie ist keine Wissenschaft, es verbreitet Ideologien, es verändert die Werte, es beschreibt nicht, was passiert, sondern es setzt neue Standards. Und genau das tut diese Frau. Wir können nur 4 Jahre treu sein, hat diese Wissenschaftlerin festgestellt. Danach suchen wir einen neuen Partner. 4 sind es zwar in Deutschland nicht, schreibt der Artikel weiter, sondern 6 Jahre, nach welchen Ehe scheitern. Das findest du in einer normalen Tageszeitung. Also die Leute, die sagen, ja, ich habe auch gelüstet nach Ehebruch, die sagen, du Soziologin hat gesagt, das ist normal. Die hat mir das bestätigt. Da ist nichts Falsches dran an meinen Wünschen, sondern das ist so. Ich habe ein natürliches Bedürfnis nach prickelnder Verliebtheit. Und die ist nun mal jetzt hin, diese prickelnde Verliebtheit. Also habe ich alles Recht der Welt, jetzt mir neue Partner zu suchen, wo ich wieder dieses wunderbare Gefühl der prickelnden Verliebtheit habe. So werden Menschen verdummt und Menschen bestätigt in der Sünde. Und wir müssen so aufpassen, wenn wir Zeitungen lesen, wenn wir Nachrichten anschauen, wenn wir uns informieren. Die Dinge, die uns entgegenkommen, sind geprägt. Da ist ein Geist drin und der hat ein Ziel. Und er hat das Ziel, uns zu verdummen. Der hat das Ziel, das Denken abzuschaffen. Der hat das Ziel, uns einfach nur blöde im Hirn zu machen und alles nachzuplappern, was diese Welt an Schrott von sich gibt. Und wir müssen aufstehen und sagen, nein, ich füttere mich nicht mehr mit diesen sogenannten Informationen. Ich lasse mich nicht mehr berieseln. Ich erlaube nicht, dass meine Meinungen und meine Sichtweisen und meine Werte aus dem Geist der Welt kommen, sondern sie kommen aus diesem Buch. Sie kommen aus meiner Freundschaft und meiner Gemeinschaft und meinen Beziehungen mit dem Heiligen Geist, die ich pflege und suche und an der ich arbeite. Ich lasse mich nicht prägen vom Geist dieser Welt. Wie viele Gläubige meinen, es ist total normal, nach einem schweren Arbeitstag sich einfach in den Fernsehsessel fallen zu lassen und sich über Stunden berieseln zu lassen von dem Geist der Welt. Und sie machen sich nicht die geringste Gedanken, was ist die Agenda dieser Leute, die diese Informationen, diese Nachrichten oder diese Unterhaltungen dort fabriziert haben und unter das Volk bringen. Was ist die Agenda? Wollen diese Leute wirklich nur, dass ich einen entspannten Feierabend habe, weil ich einen schweren Arbeitstag hinter mir habe? Oder haben sie andere Ziele? Was wollen sie? Was wollen sie erreichen? Was ist das Ziel von Hollywood? Warum gibt es diese riesige Industrie? Was machen die da eigentlich? Was haben die vor? Und dann stellen wir fest, das sind alles Werkzeuge der Finsternis. Wenn du einmal dahinter schaust in die Agenda von Hollywood, was die vorhaben, dann weißt du, das ist ein groß angelegtes Umerziehungsprogramm. Die haben Absichten. Die haben finstere Pläne, die wollen uns neue Werte verkaufen, die wollen uns Ideen geben, die aus der Hölle sind und die Zerstörung bewirken. Wenn wir diese Ideen aufnehmen würden, über kurz oder lang, wird das unser Verhalten prägen. Es beginnt immer mit neuen Ideen. Erst kommen neue Ideen und daraus kommt eine neue Sichtweise und neue Verhaltensweisen. Das ist, wie es funktioniert. Und wenn wir das verstehen, wie wir für blöde gehalten werden und blöde gemacht werden sollen durch die Medien, dann warum wollen wir dafür Zeit geben? Warum wollen wir uns dafür hingeben? Warum wollen wir erlauben, wie das ein Mann Gottes so schön sagt, dass der Drache uns anhaucht? Für was? Wenn wir den Heiligen Geist haben, der uns Entspannung in Gott gibt, der uns Geborgenheit und Sicherheit, Identität und Freiheit und wirkliches Leben in Gott gibt. Warum wollen wir, ohne dass wir überhaupt gezwungen werden, nur weil wir auf die Lust des Fleisches eingehen, warum wollen wir zulassen, dass der Drache uns anhaucht und er uns Verwirrung gibt und uns durcheinander gibt? Wir haben es in der Hand, wir haben einen Muskel. Und mit diesem Muskel kann man die Fernbedienung benutzen. Da gibt es eine rote Taste und mit der roten Taste ist Schluss mit dem Programm. Halleluja. Es ist möglich. Wir können Nein sagen, wir verlieren nichts, aber wir gewinnen viel. Alleine schon diesen Zustrom an sinnlosen und zerstörerischen und verkehrten Informationen abzuschalten, würde schon einen riesen Fortschritt für unser geistiges Leben bedeuten. Würde einen riesen Fortschritt bedeuten. Und es ist wichtig, dass wir denken. Es ist wichtig, dass wir oben das Licht anmachen und schauen, ist da jemand zu Hause? Und wir fangen mal an zu denken. Wir fangen an zu überlegen. Ja, was ist der Sinn von einem solchen Zeitungsartikel? Was ist der Sinn von einer solchen sogenannten Reportage? Und dann werden wir feststellen, wie schon seit langem heute nicht mehr unterschieden wird zwischen Fakten und Meinungen. Was eigentlich seriösen Journalismus ausmachen sollte. Eine saubere Trennung zwischen Fakten und Meinungen. Aber mit den Fakten, mit der Interpretation von Fakten, werden uns Meinungen untergeschoben. Und viele dieser Meinungen, ein Großteil dieser Meinungen, sind in totalem Gegensatz zum Wesen und zu den Ordnungen Gottes. Und wenn wir uns Tag und Tag davon berieseln lassen, irgendwann fangen wir an zu glauben, Gott denkt auch so. Weil nichts mehr da ist in uns, was dagegen steht, weil nichts mehr in uns dem widerspricht, weil wir einfach resigniert haben und einfach uns zumüllen lassen von allen möglichen Strömungen und Meinungen. Die Dunkelheit nimmt immer mehr zu. Aber Gottes Wort bringt uns Licht und Gottes Wort muss in uns wohnen und Gottes Wort muss uns erleuchten. Und wenn dieser Strom der Finsternis gesucht wird, gewählt wird und wir darin baden und meinen, darin finden wir Entspannung und finden wir irgendwie Erleichterung, dann wer ist eigentlich Gott für uns? Und was ist maßgebend? Und woran wollen wir uns orientieren? Und wer hat die Stimme in unserem Leben? Unsere Werte, unsere Vorstellungen, was ist richtig, was ist verkehrt, zu definieren. Das Wort Gottes sagt, der Teufel ist der Gott dieser Welt. Und die ganze Welt ist unter seinem Einfluss, ist in seiner Hand, ist unter seiner Herrschaft. Die Medien, der Kulturbetrieb, der Literaturbetrieb, die Unterhaltung, all diese Dinge, die sind nicht neutral, sondern dahinter ist eine Agenda, dahinter ist ein Ziel. Und dieses Ziel ist nicht das, was wir wollen. Und deswegen müssen wir so sehr aufpassen. Und viele, viele Gläubige sind einfach naiv und sind einfach blind. Die Erziehungskonzepte, die kommen nicht aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern die kommen aus ideologischen Positionen. Diese ganze Idee mit der zunehmenden Sexualisierung, diese ganze Idee mit dem Sexualkundeunterricht und Gender Mainstream und all diese Dinge, das kommt aus kranken Hirnen, das kommt von Menschen, die sich längst abgewandt haben von Gott und die seine Sicht vom Leben nicht akzeptieren. Und wenn wir zu Jesus stehen, wenn wir auf seiner Seite sind, dann bedeutet das, dass wir eine Position einnehmen müssen. Und dann können wir diese Dinge nicht einfach so kommentarlos hinnehmen und über uns ergehen lassen und sagen, das ist nun einmal so. Das ist vielleicht bei denen so, aber nicht bei uns. Jesus hat gesagt, er zitiert die Schöpfung und am Anfang, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Er schuf sie nicht und er hat gesagt, jetzt überlegt mal, was ihr sein wollt, ihr könnt selber würfeln und könnt überlegen, welches Geschlecht ihr annehmen wollt. Er schuf sie als Mann und Frau. So, wenn dann Menschen versuchen, jetzt eine neue Freiheit zu propagieren und die Kinder in Ruhe aufwachsen zu lassen und jedes Kind darf selber wählen, welches Geschlecht es haben darf und wie es sich entwickeln soll und so weiter, dann ist das eine Rebellion gegen Gottes Ordnung. Und es wird furchtbare Früchte tragen. Es wird eine totale Verwirrung geben. Die Menschen, die heute mit diesen Ideen in Berührung kommen, die werden 20, 30 Jahre später einmal Kinder erziehen. Nach welchen Maßstäben werden die Kinder erziehen? Und was wird aus diesen Kindern werden? So, wir müssen anfangen zu denken und wir müssen anfangen, Positionen zu beziehen und können nicht alles irgendwie kommentarlos hinnehmen. Wir brauchen diese Festigkeit aus Gott, dass wir stehen können gegen den Strom, gegen den Zeitgeist, gegen das, was der Geist der Welt den Menschen nahebringen will und als normal erklären will. Und all diese Dinge, die wir da sehen jetzt, diese zunehmende Finsternis, diese Gesetzlosigkeit, all diese Dinge sind schon vor langer, langer Zeit vorhergesagt. Und wir sind mittendrin in diesem atemberaubenden Geschehen, wo Dinge, die immer gegolten haben, auf einmal nicht mehr gelten. Aber wir nehmen es so wenig wahr. Wir registrieren nicht, dass das eine schleichende Revolution ist, die da mit uns gemacht wird. So, wir sehen diese Dinge, aber wir reagieren nicht darauf. Wir nehmen sie irgendwie stillschweigend zur Kenntnis. Und halt das fällt unter diese Rubrik, wir müssen aufstehen. Wir müssen aufstehen und sagen, ich erlaube nicht mehr, zugemüllt zu werden von zerstörerischen Ideen, die aus der Hölle kommen, die Fluch und Verwirrung und Durcheinander bringen. Ich erlaube nicht mehr, dass diese Finsternis mich erfüllt, sondern ich will einen Gegenpol setzen. Ich will stehen für Gott, für seine Ordnungen, für seine Wahrheit. Und da, wo ich einen Platz habe, wo ich eine Stimme habe, werde ich meine Stimme erheben. Werde nicht einfach stille sein und sagen, ich stimme nicht überein, es reicht nicht aus. Sondern wir müssen stehen für die Wahrheit, für Gott, für sein Wesen, für seine Ordnung. Dazu ruft Gott uns auf. Das ist, was die Gemeinde ausmacht. Die Gemeinde ist das Salz der Erde. Salz konserviert und bewahrt. Und Jesus spricht davon, dass es sein kann, dass das Salz kraftlos wird. Und wenn das Salz kraftlos geworden ist, dann ist es zu nichts mehr nütze. Und dann wirft man es auf die Straße und die Leute zertreten es. Und das wird, wenn nicht eine gewaltige geistliche Revolution stattfindet. Das wird mit einem Großteil der erweckten Christenheit in der westlichen Welt in den nächsten Jahrzehnten passieren. Genau das wird passieren. Wenn nicht Gott Gnade schenkt und es nochmal einen Durchbruch gibt, ein Zurück zu Gottes Ordnung, zurück zu seiner Heiligkeit, zurück zu seiner Wahrheit. Wenn das nicht kommt, ein Großteil der Christenheit, und ich rede jetzt nicht von Namenschristen, sondern von lebendigen Christen, von wiedergeborenen Christen, von geisterfüllten Christen, ein Großteil der Christen wird hinweggespült werden vom Geist dieser Welt. Das wird passieren, wenn nicht eine Wende kommt, wenn nicht noch einmal die Wahrheit ins Land geht. Und wie kann sie denn in das Land gehen, wenn nicht durch dich oder durch mich? Wie kann sie denn noch einmal hell leuchten, wenn nicht wir Beispiele werden dieser Wahrheit, wenn wir nicht Revolutionäre werden? Und einen heiligen Aufstand anzetteln gegen diese Verwirrung und Verführung und Täuschung und Verblendung, die um uns herum stattfindet. Wie kann denn die Wahrheit noch einmal leuchten, wenn nicht durch uns? Jede Erneuerung, jede Erweckungsbewegung war immer ein Zurück zur Wahrheit, ein Zurück zu Gottes Ordnung. Charles Finney sagt ganz einfach, Erweckung ist nichts anderes als die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam gegenüber ihm. Das ist Erweckung. Es ist die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam gegenüber seinem Wort. Das ist Erweckung. Viele Gläubige heute fragen mal im Pfingstlich charismatischen Lager, was ist Erweckung? Ja, Erweckung ist, wenn die Versammlungen brechend voll sind, wenn ganz viele Leute kommen und wenn Wunder passieren und wenn Leute sich bekehren. Das ist nicht Erweckung, das ist die Folge von Erweckung. Wir wechseln Ursache und Folge. Wir brauchen eine neue Festigkeit, eine neue Entschiedenheit, einen neuen Mut, eine neue Klarheit, um gegen diesen Strom zu stehen und um die vielen, die in Gefahr sind, von diesem Strom der Täuschung und der Lüge und der Verwirrung weggespült zu werden, um diese Menschen zu bewahren und um sie zurückzubringen. Wir brauchen eine neue Entschiedenheit zurück zu den ewig gültigen Wahrheiten. Aber diese Entschiedenheit kann nur kommen, wenn du deine Identität in Gott findest. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, dass Gott mit dir ist und dass du das Zeugnis in deinem Innern hast, dass du Gott wohlgefällig lebst, und dass Gott mit dir ist. Und du hast diese Veränderung durchmacht. Mir ist wichtiger, der Vater im Himmel schaut auf mich und lächelt, als dass viele, viele Menschen, die Gottes Wort verachten, dass sie mich bestätigen. Es ist mir wichtiger, dass er mich bestätigt. Dass er sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Wie Jesus dieses Wort vom Vater empfangen hat am Anfang seines Dienstes, so sollen auch wir das Zeugnis des Heiligen Geistes haben. Ja, der Weg, den wir gehen, der ist gut und der ist richtig. Und der Vater hat Wohlgefallen an unserem Weg. Und wir haben uns lösen lassen, wir haben uns losschneiden lassen von diesem Verlangen, von allen gemocht und geliebt und anerkannt und geschätzt und geehrt zu werden. Wir haben erlaubt, dass der Heilige Geist in uns gewirkt hat, dass diese Sucht nach Anerkennung von Menschen, dass die ersetzt wird mit einem Verlangen, ich will den Vater erfreuen. Das ist die Gesinnung Jesu und das ist, was der Heilige Geist in uns wirken will. Dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen, um das in uns zu wirken, die Gesinnung Jesu. Paulus sagt, das soll in euch allen sein, Philipper 2, die Gesinnung Jesu. Und das war die Gesinnung, ich habe genug daran, das reicht mir völlig aus, daran habe ich meinen Frieden, meine Erfüllung, meine innere Bestätigung, meine innere Sicherheit. Der Vater lächelt, der Vater ist zufrieden, der Vater hat Wohlgefallen an meinen Wegen. Heute haben wir so viel Betonung über die Liebe Gottes. Aber was ist mit der Betonung, die wir sehen bei Paulus in seinem Bemühen an den Gemeinden? Trachte danach, Gott wohlgefällig zu sein. Um dir der Liebe Gottes gewiss zu sein, musst du nichts tun. Aber die Betonung und die Herausforderung für neutestamentliche Christen ist, einen Lebensstil zu kultivieren und zu entwickeln, wo wir Gott wohlgefallen. Und Wohlgefallen ist etwas total anderes, als die Liebe Gottes zu haben. Ist etwas total anderes. Und Paulus bringt dieses warnende Beispiel, 1. Korinther 10, von Israel. Die alle waren von Gott angenommen, die alle waren geliebt, die alle waren gesegnet. Aber an den allermeisten hatte er kein Wohlgefallen. Und worin drückt sich das aus? Sie wurden hingerichtet in der Wüste. Sie fielen und standen nicht mehr auf und sie kamen nicht in den Plan Gottes. Sie kamen nicht in ihre Berufung, sondern sie verendeten in der Wüste. Ja, sie haben die mächtige Hand Gottes erlebt, aus der Knechtschaft herausgeholt zu werden von Ägypten. Aber sie haben nicht die wohlwollende, segelnde Hand Gottes erlebt, hineingebracht zu werden in das gelobte Land. Weil etwas notwendig gewesen wäre. Und das war nicht da in ihrem Leben. Ein Bemühen. Wer ist dieser Gott, der uns errettet hat? Wie sollen wir mit ihm leben? Was will er jetzt? Worum geht es jetzt? Und wir leben in einer solchen Verwirrung, dass heute schon Gläubige, die das ausdrücken mit ihrem Leben, mit ihren Gebeten, in ihren Gesprächen. Ich möchte gerade leben, ich möchte Gott wohlgefällig leben. Gebrandmarkt werden und verachtet werden als gesetzlich, als engstirnig, als Leute, die nicht die Gnade verstanden haben. So viel Verwirrung ist heute schon da, dass dieses Bemühen nach einem klaren, konsequenten Leben als eine Gesetzlichkeit und als eine Enge, als etwas Negatives irgendwie verworfen wird. Verwirrung über dem Volke Gottes. Nicht nur Verwirrung in der Welt, Verwirrung über dem Volke Gottes. Und warum ist das so? Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr das Wort nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das Wort, die Schrift und den Heiligen Geist. Und das ist, was wir kennenlernen müssen. Das ist, was unsere einzige Hilfe ist. Ein Bleiben in seiner Wahrheit, in seinem Wort. Und ein Bleiben in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist selber muss das Wort Gottes uns lebendig machen, uns aufschließen und uns erklären und Licht machen in uns. Nur der Heilige Geist kann das tun. Wir müssen ihn suchen, ihn anflehen, ihm erlauben, unser Lehrer zu sein, mit ihm Gemeinschaft haben. Und dazu gehört auch, dass wir sicherstellen, dass die Dinge, die ihn betrüben, nicht in unserem Leben zu finden sind. Oder wenn sie da sind, dass sie ganz schnell wieder herauskommen. Dass keine Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, in unserem Leben bleiben. Sondern wir lernen, in Beziehung mit ihm zu bleiben. Und der Kanal, der Austausch, dieses Hin und Her, diese Koinonia, dieses Geben und Nehmen, dass das wirklich stattfindet in unserem Leben. Das ist unsere einzige Chance. Und der Heilige Geist wird nur da kommen und uns prägen können, wo wir zuvor uns entschieden haben. Wir geben uns in heiliger Einseitigkeit hin und sagen, das geschriebene Wort ist unser Standard. Das geschriebene Wort ist unser Standard. Und wenn das geschriebene Wort nicht abgedeckt wird und bestätigt wird vom Zeitgeist, bleiben wir immer noch beim geschriebenen Wort. Wir lassen uns nicht verwirren von den Meinungen der anderen, auch nicht der Meinungen von irgendwelchen berühmten und anerkannten und scheinbar gesegneten Leitern, sondern wir haben Jesus als unseren Retter, als unseren Bewahrer, als unseren Wächter, als den, der mit uns ist, als den, der uns leitet, der uns bewahrt. Wir haben den Heiligen Geist, der uns Jesus groß macht. Wir haben den Heiligen Geist, der die Schrift uns offenbart und ein Teil werden lässt. Nicht nur Information, nicht nur Wissen, sondern Teil werden lässt von unserem Herzen. Wenn die Schrift nicht unsere Werte prägen kann, was zählt im Leben? Was ist wichtig? Was ist richtig? Worum geht es? Ist jede Beschäftigung mit der Schrift sinnlos? Ich bin dann dauernd damit konfrontiert. Ich bin sehr viel drüben in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Und weißt du, was ich erlebe? Sehr, sehr viele Gläubige haben nur ein Ziel in ihrem Leben. Wir wollen nach Kanada. In das gelobte Land. Warum nach Kanada? Weil USA jetzt für sie zu ist. Und sie glauben wie ein Heide. In Kanada liegt das Geld auf der Straße. In Kanada hat man ein leichtes Leben. In Kanada ist alles anders und wir haben keine Bedrängnis mehr und wir haben keine Probleme mehr. So, wir wollen ins Ausland. Was sagt mir das? Das Evangelium hat nie Wurzel geschlagen in ihren Herzen. Sie glauben nicht, der sicherste und gesegnetste und beste Ort für mich ist das Zentrum des Willens Gottes. Sondern ohne dass Gott gesprochen hat, in Massen und oft die Leiter zuerst, wollen in das gelobte Land und haben die Idee, da liegt das Glück. Hier ist das Unglück und hier haben meine Kinder keine Zukunft, aber da in das gelobte Land. Das Evangelium hat niemals Wurzel geschlagen in ihrem Leben, sondern sie laufen immer noch wie die Heiden. Wir wollen unser Glück. Das hat immer was mit Geld zu tun, das hat immer etwas mit leichten Umständen zu tun und wir finden das, wo wir es finden wollen. Das hat mit Gott nichts zu tun. Heidnisches Denken. Weil das Evangelium nie Wurzel geschlagen hat in den Herzen. Und da brauchen wir einen Lebensstil, wo das wirklich geschehen kann. Damit wir Kraft haben, gegen den Zeitgeist zu stehen. Es reicht nicht aus, zu durchschauen, das ist verkehrt. Wir brauchen auch innere Widerstandskraft, dass wir sagen können, ich beuge mich dem nicht. Ich mache da nicht. Halleluja. Okay, jetzt sollen wir eine kleine Pause machen.